Gebet. Was ist dein Herzensanliegen, was dir wirklich auf der Seele brennt? Was ist das, wo du nicht aufhören kannst, dran zu denken, wo du dir Veränderung wünschst, was dein Herz vielleicht zerreißt, wo du nicht schweigen kannst oder schweigst, weil du nicht mehr sehen kannst? Was ist dein Herzensanliegen? Gebet, Gebetswoche, das geht nur mit deinem Herz. Mein Herzensanliegen wird nie deins sein. Wir können alle zusammen dasselbe Gebet sprechen und doch sind unsere Herzen verschieden. Und deswegen möchte ich euch nichts vorgeben, nicht mein Herzensanliegen. Vielleicht lasse ich euch hineinblicken. Vielleicht werdet ihr wissen, was vielleicht mein Herzensanliegen ist, und vielleicht gibt es die Momente, wo wir uns auch austauschen und hören, was unsere Herzensanliegen sind. In Matthäus Kapitel 6 spricht Jesus vom Beten und Fasten. Das ist die Bergpredigt. Es ist sehr theoretisch, aber es geht ins Herz. Und er sagt, und nun zum Beten und Fasten. Wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler, die mit Vorliebe in aller Öffentlichkeit an den Straßenecken und in den Synagogen beten, wo jeder sie sehen kann. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals erhalten werden. Wenn du betest, geh an einen Ort, wo du allein bist. Schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Ach, haben wir schon alles falsch gemacht. Jetzt sind wir hier alle zusammengekommen. Jeder sieht, wenn wir beten, anstatt in unser Kämmerlein zu gehen, die Tür zuzumachen und es alleine mit Gott zu tun. So kann man diesen Text verstehen. Ist bloß niemand anderen zu zeigen, aber er kommt ja eigentlich woanders her. Und ich glaube, das kennt auch jeder von uns. Das Gebet praktiziert wurde, um zu zeigen, wie toll ich bin. Da mache ich lange Worte, richtig schön. Ich überlege mir als Pastor genau, wie was aufeinander folgt, um eigentlich nur zu zeigen, hey, ich bin ein geistlicher Leiter. Oder in der Diakonie, wenn wir richtig lange Worte machen und beten, vielleicht denken wir, je mehr beten und je länger wir beten, desto eher hört uns Gott. Und wenn wir die Gebetswoche machen, dann müssen wir es alle gleichzeitig tun, damit wir Gott gnädig stimmen. Jesus greift genau dieses Denken auf, dass wir, wenn wir es nur richtig machen, in der richtigen Form, zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Haltung, mit den richtigen Leuten, dass Gott sagt so, hä? Es geht nicht darum, ob du irgendwas richtig machst, in welcher Form. Es geht darum, ob du dein Herz zu Gottes drehst. Was ist nichts anderes Gebet? Gebet ist keine Form, es ist kein Ritual, es ist kein Platz im Gottesdienst. Es ist nicht etwas, was ich einfach nur zum Frühstück mache. Augen schließen, Amen. Und gedacht an den nächsten Einkauf, was ich jetzt gleich meinen Kindern sagen werde, meinem Partner, Partnerinnen oder keine Ahnung wem. Also, das Gebet ist die Begegnung mit Gott. Es ist der Ort, wo wir den treffen, der schon da ist. Man kann im selben Raum sein und trotzdem können sich die Herzen nicht berühren. Man kann meinen, den einen zu kennen und zu wissen, was er denkt, und trotzdem weiß man überhaupt nicht, wo das Herz des anderen ist. Und da sagt Gott, ich kenne dich, ich kenne alles. Und wir fragen uns, naja, dann brauche ich auch nicht zu dir kommen und es dir sagen. Aber Gott sagt, ich möchte dir dabei in die Augen sehen. Ich weiß, wie dein Herz ist, aber zeig mir, ob es fröhlich oder traurig, wütend oder ängstlich ist. Zeig es mir. Du brauchst dabei nicht viele Worte machen, weil ich es weiß. Ich weiß es. Aber so wie bei einem Menschen ist es anders, wenn du dich ihm zuwendest und es ihm persönlich sagst. Deswegen ist Gebet niemals, niemals eine Form oder ein Ritus. Es kann in eine Form gebracht werden. Ich kann es an bestimmten Orten tun, in bestimmten Haltungen und mit bestimmten Menschen. Und trotzdem wird es immer die Begegnung meines Herzens mit Gottes Herzen sein. Und wenn ich plötzlich höre, was das anderen Herz bewegt, merke ich, dass das sogar manchmal was mit meinem Herzen macht. Als Ulrike mir in der Vorbereitung gesagt hat, ihr Herzensanliegen sind verfolgte Christen, habe ich als erstes, jetzt bitte richtet mich nicht sofort, gedacht, oh, so dein Ernst, gedacht, nicht sofort gesagt, ne? So, oh, das ist so, bei mir, nicht, dass ihr jetzt denkt, dass die, mir die unwichtig sind, ne? Das könnte man jetzt denken, von dem, was ich gesagt habe, sondern ich denke immer, wie schnell sind wir als Christen selbst Verfolger? Wie schnell grenzen wir selbst aus? Dann würde ich das Thema doch größer fassen. Ausgrenzung, habe ich gedacht. Und dann hat sie mir eine Geschichte erzählt. Oder vorgelesen und teilweise erzählt. Und plötzlich wurde mein Herz berührt, weil die ganze Geschichte ein Gesicht bekommen hat. Irgendwo habe ich sie hier drin. Das kann ich nicht auswendig. Die Mädels, die Mädchen, die jungen Mädchen, die von Boko Haram entführt wurden, muss man sich vorstellen, das war eine Situation, wo diese islamischen Terroristen in ein Dorf gekommen sind und vielleicht die Hälfte deiner Familie schon umgebracht haben oder die ganze. Ein paar überlebende Mädchen entführt haben, misshandelt haben, vergewaltigt haben, manche vielleicht auch umgebracht haben. Und eine von diesen Mädchen hieß Esther. Heißt Esther. Sie hat überlebt. Mit 18 Jahren wurde sie frei. Wurde irgendwie befreit. Genau wird da gar nicht geschildert, wie, weil es anscheinend einen Rückzug der Terroristen gab. Und jetzt beginnt für mich die traurige Geschichte, obwohl sie schon traurig genug ist. Sie kommt zurück in ihr christliches Dorf und sagt, ich weiß nicht, wie viele Männer mich vergewaltigt haben. Ich hasse mich immer noch selbst. Manchmal war ich so wütend auf Gott, aber ich konnte ihn einfach nicht verleugnen. Immer wieder dachte ich an seine Zusage, dass er mich nie verlassen wird. Und dann wurde ich schwanger. Werde ich dieses Kind jemals lieben können? Sie selbst hat Zweifel, dieses Kind lieben zu können und erlebt dann Folgendes, als sie in das Dorf kommt. Sie selbst wurde nicht einfach bei ihrem Namen danach genannt, sondern Boko Haram-Frau. Du bist doch die Frau, die bei denen war. Ihr Kind wurde nicht einfach Rebecca genannt, sondern Boko. Ihre Großeltern beschimpften sie. Ihre Freunde, die ganzen Dorfbewohner, grenzten sie aus, weil sie ein uneheliches Kind hatte. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass Verfolgung, wir können für Verfolgung beten, für Befreiung, und unser Herz ist trotzdem nicht still, wenn plötzlich Befreiung geschieht. Und die, die gebetet haben, selbst zu den Tätern werden. Und ich merke, dass es mein Herz berührt. Und wenn eine dieser Karten deine Karte ist und plötzlich hier hängt, merke ich, ich werde dafür anders beten, als ich es vorher getan hätte. Es wird plötzlich auch mein Anliegen, aber es ist vielleicht nicht das Anliegen von mir. Vielleicht gibt es ein Anliegen von mir, das noch größer ist, weil es näher ist. Mein Vater und mein Schwager sind gerade zerstritten. Und ich will das jetzt nicht ausmalen, wie und wieso Serben sein können und wie Deutsche sein können. So unterschiedlich. Und ich bete nicht erst seit der Gebetswoche. Und ich bete auch nicht einfach nur. Ich habe das Gefühl, wenn man betet, dann hat man ja ein Herzensanliegen. Ich rede auch mit beiden. Ich möchte nicht auf der einen Seite sein und auch nicht auf der anderen. Ich möchte, dass da Versöhnung passiert. Und jetzt merke ich, wie schwierig das so ist. Kennt ihr das, wie hilflos man sein kann? Dass man für etwas betet und vielleicht es einfach nur abgibt und sagt, Gott, mach mal. Gut, dann denkt man, was ist der eigene Job? Könnte ich auch was tun? Und ja, aber man merkt, nee, das müssen die auch selbst tun, wollen. Ihr Herzensanliegen müsste es sein. Mein Herzensanliegen kann nicht ihr Herzensanliegen sein. Deren Herzensanliegen ist gerade, keine Kraftausdrücke. Aber ne, das ist deren Herzensanliegen. Und deswegen wird auf meine Karte, was mit meinem Schwager steht, und mit meinem Vater. Und vielleicht werdet ihr jetzt anders für dieses Anliegen beten, weil ihr gehört habt, was mein Herz bewegt. Das macht Gott noch viel größer. Er weiß, was dein Herz bewegt. Und trotzdem passiert in der Begegnung und in dem Offenbaren, passiert schon so viel. Fasten. Wir beten und fasten diese Woche. Und Yvonne hat gesagt, wir möchten es als ein Angebot machen. Ich bin ehrlich, ich habe noch nie gefastet. Noch nie. Und ich dachte, das hat immer nur was mit Abnehmen zu tun und mit besonders heilig sein zu tun. Und wofür fasten? Wenn ich bete, willst du damit Gott noch mehr gnädig stimmen? Willst du ihn überreden? Willst du besonders dich selbst kasteien, dich schlagen? Wofür fasten? Jesus geht da ja auch drauf ein. Und merkt, ich merke, dass es dasselbe ist wie mit dem Gebet. Dass das Fasten nur mein Herzensanliegen sein kann und nicht deins und auch nur mein Herzensanliegen verstärkt. Aber was das meint, verstärkt, nicht im Sinne von, jetzt mache ich es besonders richtig, besonders toll und mit mehr Überredungskunst, da werde ich nachher noch doller drauf eingehen. Weil die Geschichte mit dem Fasten, meine Geschichte mit dem Fasten auch speziell ist, weil ich es noch nie getan habe. Ich möchte euch nachher mit hineinnehmen, dass das Fasten eine Form sein kann, diesmal schon eine Form im Gegensatz zum Gebet, die wir verlernt haben, die wir nicht mehr kennen, die so weit weg ist, dass ich sage, wofür fasten? Die uns vielleicht fremd ist und die der Mensch eigentlich gar nicht nur als Form kannte, sondern die ihm sehr wohl anders vertraut war. Was ist dein Herzensanliegen? Wisst ihr es? Es geht nicht um meins. Es geht nicht um Ulrikes oder Yvonnes. Es geht um dein Herzensanliegen. Es geht um deine Begegnung mit Gott. Was würdest du Gott sagen oder nicht sagen, sondern wie würdest du Gott in die Augen schauen? Und ich weiß, dass das nicht jedermanns Sache ist. Deswegen, wenn ihr das nicht aufschreiben wollt und nicht hier dran machen wollt, vielleicht wollt ihr euch wenigstens fragen, was euer Herz euch sagt. Es im Herzen beantworten. Aber einigen hilft es, dass sie darüber nachdenken und Zeit dafür haben auch, es aufzuschreiben. Wir haben keine Musik. Wir werden jetzt Stille haben, weil Stille hilft, auf sein Herz zu hören. Zu wissen, was ist denn mein Herzensanliegen? Wofür würde ich schreien? Wofür würde ich schweigen? Wofür würde ich gehen? Wofür würde ich lieben? Wofür würde ich alles aufgeben? Wofür bete ich, weil ich nichts tun kann? Und gebe es Gott. Was ist dein Herzensanliegen? Wir werden jetzt eine Zeit der Stille haben und dann wird ein Lied angeschlagen, das wir dann gemeinsam singen können. Die Form, wie ihr singt, ob ihr steht oder sitzt, und ich weiß, dass das manche nicht mögen. Nein. Entweder stehen wir alle oder wir sitzen alle. Aber heute geht es nicht um den, der neben dir sitzt. Es geht nicht um den, der neben dir sitzt. Wenn der neben dir sitzt und knien möchte oder stehen möchte oder nach vorne gehen möchte, während des Liedes oder auch davor oder danach, dann macht der das, der neben dir sitzt. Wenn du das nicht machen willst, dann lässt du es. Und wenn du es anders machen willst, machst du es anders, weil es um dein Herzensanliegen geht. Doch wir wollen Raum geben, nicht um zu zeigen, wie fromm wir sind, nicht um zu zeigen, dass wir es besonders ernst meinen, sondern weil wir Gott etwas geben wollen, unser Herz. Weil wir mit unserem Herz zu Gott kommen wollen. Das können wir jetzt tun, in der Gebetswoche, das können wir vor der Gebetswoche tun und nachher. Deswegen haben wir jetzt die Zeit der Stille. Was ist dein Zimmerzugang? Vielleicht ist nicht das dein Zimmerzugang. Dein Zimmerzugang kann ganz anders aussehen als mein Zimmerzugang zu Gott. Was ist der Ort, wo du das Gefühl hast, da bist du Gott besonders nah? Nicht weil er dann kommt, sondern weil du da besser kommen kannst. Weil das dein Weg ist, dein Ort, deine Zeit. Oder vielleicht kennst du das auch, dass du das vielleicht weißt, aber selten dieses Zimmer aufsuchst, diesen Ort. Die Sehnsucht, Gott zu begegnen, obwohl er dir die ganze Zeit begegnet. Kennt ihr dieses Gefühl? Er ist da, trotzdem fühlt man es nicht immer. Und die Hinwendung zu Gott braucht manchmal Orte. Damals den Tempel, für manche das Gottesdiensthaus, für manche die Kleingruppe. Und trotzdem gibt es auch noch verschiedene Zugänge. Den beziehungsorientierten Zugang, dass jemand sagt, ich erlebe Gott besonders in Beziehung. Ich kann das nicht ganz alleine. Ich brauche Freunde, ich brauche Familie, ich brauche die Impulse von anderen. Ich weiß, dass einige einen intellektuellen Zugang haben. Und sagen, wenn ich das Wort Gottes studiere, wenn ich Bücher studiere, wenn ich nachdenke, wenn ich komplexe Dinge aufdecke, dann geht mein Herz auf. Einige sind so Aktionisten und sagen, boah, wenn ich richtig arbeite auf dem Healer oder wenn ich irgendwie bei einem Event richtig was tue, dann geht mein Herz auf. Beim Machen merke ich, wie Gott mir nahe ist. Oder danach, wenn ich kaputt bin, dann kann er endlich zu mir reden, weil ich so viel getan habe. Und dann würde jemand sagen, der sagt, ich bin jemand, der in der Stille Gott findet. Naja, du musst mal ein bisschen ruhig werden. Für den wäre das aber ein Killer, ins Kloster zu gehen. In die Stille. Es wäre vielleicht eine neue Erfahrung, wenn das nicht der Zimmerzugang ist, der Ort, den man so kennt. Für einige ist es die Stille, die Ruhe. Das Kloster, ein Ort, wo man plötzlich lernt, sogar die eigenen Gedanken ruhig werden zu lassen. Für andere ist es die Schöpfung, darin Gott zu erleben. Es gibt verschiedenste Zugänge, wo ich für mich gemerkt habe, dass jeder einen anderen Zimmerzugang hat. Es ist schwierig, in einem Gottesdienst es für alle recht zu machen. Das geht gar nicht. Dann müssten wir jetzt alles anbieten. Aktion und Stille auf einmal. Schöpfung und Kloster. Kalte Mauern. Deswegen ist es wichtig, dass du dein Zimmerzugang weißt. Dein Ort, wo du Gott begegnest. Dein Ort, wo du ihm nahe bist und merkst, ich muss da immer wieder hin. Ich muss nicht, weil, du musst, höre ich jetzt schon wieder, das sagt man nicht, sondern weil du sagst, da erlebe ich Gott. Da will ich sein. Das tat mir gut, da habe ich ihn erlebt. Und vielleicht sind einige auf der Suche und sagen, kannst du mir sagen, was du willst. Also, ob in der Natur, egal wo, ich habe keinen Zimmerzugang, ich erlebe Gott gar nicht. Da kann ich dir jetzt auch keinen Tipp geben. Aber die Suche, deinen Zugang zu finden, dein Herz mit Gottes Herz in Verbindung zu bringen, das ist deine Suche, dein Herzensanliegen. Aber was passiert in diesem Zimmer? Wie geht's weiter? Was passiert in diesem Zimmer? Direkt nachdem Jesus von dem Gebet erzählt, gibt er ihnen ein Gebet. Das Vaterunser, das wir alle kennen. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich übersetze das mal ins Herz, in die Herzenssprache. Da, wo mein Herz voll ist, da, wo mein Anliegen ist, da bringe ich es in mein Zimmer, in meinem Zimmerzugang zu Gott, vor Gott, und er kennt dieses Herz. Und er wird mir zeigen, was sein Herzensanliegen ist. Wir denken manchmal, dass wir nicht wissen, was seine Antwort ist, aber bei seinem Herzensanliegen, das kennen wir. Er möchte, dass du frei bist. Er möchte, dass du Frieden hast. Er möchte, dass du gerettet bist. Er möchte dir das Leben in Fülle schenken. Er liebt dich. Und er tut alles für dich und für mich, damit das schon jetzt Wirklichkeit wird. Und dann kommt aber zum Schluss, dein Reich komme. Und er arbeitet nicht nur daran, sondern er tut alles dafür, dass dieses Reich, was nur leicht sichtbar ist, dass das in seiner ganzen Fülle kommt, weil er weiß, dass im Hier und Jetzt sein Wille noch nicht kompletten Durchzug erhalten hat. Gott drückt seinen Willen nicht durch. Gott schenkt uns die Freiheit und die Freiheit sorgt dafür, dass wir sie missbrauchen. Dass wir uns wehtun können. Dass Boko Haram da ist, dass mein Vater, mein Schwager sich streiten können, dass wir uns streiten können. Und dann merke ich in diesem Zimmer, wenn ich mein Herz ausschütte, dass er ein Ziel hat. Dass ich vielleicht in Vibrierung, dass mein Herz in Vibrierung geht und Dinge, die eigentlich konträr sind, manchmal, Liebe und Freiheit, denken manche, passen nicht zusammen. Kennt ihr das? Wenn du mich liebst, dann tust du das, was mir gut tut. Was ich möchte, was ich brauche. Aber Liebe ist auch so, dass sie ein Dennoch liebt, wenn der andere oder die andere es anders macht. So ist Gott und er sagt, ich liebe dich, auch wenn du mich hasst. Ich liebe dich, auch wenn du nicht mit mir lebst. In diesem Zimmer wird unser Herz verändert. Und jetzt kommt das Fasten. Und ich denke, hey, was kommt jetzt danach? Das Fasten hört für die meisten schon auf, oder? So jetzt. Und ich hoffe, dass jetzt nicht die meisten abstellen, weil so ist es mir immer gegangen. Oh, jetzt kommt Fasten und jetzt finden wir doch eine Form, wie wir das machen. Ich möchte dich in die Geschichte mit zurücknehmen. Das hat mir geholfen. Also ich habe mich ein bisschen im Fitnessstudio dann ausgetauscht, also mit Leuten, die sich ernähren. habe mir bestimmte Sachen angeschaut, Dokus auf Netflix oder auf YouTube und wollte wissen, naja, was hat es mit dem Fasten auf sich? Was hat es historisch auch in der Bibel auf sich gehabt? Und ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass bei den ganzen Diäten und Fitnesskursen und so, die es gibt, dass da einige auf den Trichter gekommen sind und sagen, naja, das was wir heute so haben als Fasten, das kannten die Menschen in der Vergangenheit, das war ihr Alltag. Also es gibt ja diese verschiedenen Arten zu fasten. Manche Menschen, also gehen wir zurück zu den Römern, gehen wir noch weiter zurück erstmal. Gehen wir so weit zurück, dass der Mensch nicht täglich in den Supermarkt gehen konnte. Kein Frühstück hatte, kein Mittag, kein Abend, kein Brunch, kein Nachtisch, kein Snack zwischendurch, sondern dann das Essen, wann es gerade vorbeilief. Oder wann er Lust hatte zu jagen. Und dass der Mensch sogar so aufgebaut ist, dass er wie ein Kamel, nicht ganz so lange, aber Reserven aufbauen kann. Und dass man, und ich rede jetzt nicht von Hungersnöten, die waren dann schon, ne, das ist dann ungesund, aber dass man locker überleben konnte und unterscheiden konnte zwischen Appetit, Hunger, Hunger, der einen auffrisst und Hungersnot. Das kannte man. Die Griechen haben gefastet, weil sie besser nachdenken wollten. Sie wollten sich fokussieren. Mehr, sie wollten ihren inneren Geist stärker hören. Auch die Römer und die Ägypter haben gefastet, um sich auf bestimmte Aufgaben vorzubereiten. Sogar auf den Krieg. Da gab es, und das ist körperlich, dann körperlich zu wissen, es wird Phasen kommen, wo du so lange nicht essen kannst und trotzdem Kraft brauchst. Und da kamen die Fitnessstudio-Leute ins Spiel. Die meinten, dass du glaubst, dass du nach dem Fasten weniger Kraft hast. Ja, also während des Fastens kann echt passieren, dass man weniger Kraft hat, so, ne? Aber dass da ein riesen Energieaufschwung danach kommt. Dass die Leute das untersucht haben, also heutzutage untersucht man das und kommt auf körperliche, auf seelische und auf geistige Vorteile. Und da wurde ich neugierig. Ja, was? Wie jetzt? Ne? Und Jesus, in der Bibel, wenn vom Fasten steht, dann frage ich mich, wieso tat das Jesus? Was war der Grund, warum Jesus fastete? Brauchte er mehr Kraft? Wollte er mental stärker sein? Warum fastet der? Und all die Stellen, die davon berichten, wo er das tut, sich zurückzog in der Wüste und fastete, habe ich das Gefühl, ist jetzt meine Meinung, dass der Lärm um ihn herum mit den Menschen, mit dem Dienen, mit dem Gutes tun, dass er wusste, Gott ist die ganze Zeit nicht nur bei ihm, sondern er und Gott sind eins. Aber dass er gesagt hat, die Zuwendung zu meinem Vater brauche ich trotzdem. Nur weil wir eins sind, heißt das nicht, dass wir die ganze Zeit aufeinander hören, dass die Stimme der anderen auch so laut werden kann, dass ich die nicht mehr so doll wahrnehme. Ich habe das Gefühl, dass Jesus, weil er Mensch war, uns hier plötzlich nahe kommt und merkt, ich kenne das, wenn ich die Stimme meines Vaters nicht mehr so deutlich höre. Wenn ich das Herz kann ja zerrissen werden, wenn ich jedes Herzensanliegen höre, jedes Herzensanliegen. Und Jesus sagt, boah, Herr, was ist dein Herzensanliegen? Obwohl er es eigentlich weiß, dass er sich immer wieder darauf neu ausrichtet. Und das Fasten ist nur unterstützt, ist nicht bestärkt nach dem Motto, jetzt hörst du mich erst recht und siehst mich erst recht, sondern es ging um sein Herz. Es ging um Jesu Herz, dass er gesagt hat, ich kann in die Stille gehen und ich höre Gott. Aber wenn ich plötzlich nicht mehr esse, wenn ich mich da ein paar Tage länger in der Wüste wenn ich da ein paar Tage länger bin, dann merke ich plötzlich, dass ich dort anders bin. dass ich mich verändere. Und deswegen habe ich mir gesagt, ich werde fasten, aber nicht in der Gebetswoche, passt gerade nicht. So, ne? Das passt gerade wirklich nicht. So, ich kenne mich noch zu wenig aus. Ich habe das Gefühl, wenn ich es falsch mache, lande ich im Krankenwagen, weil ich nicht so viele Reserven habe. So. Aber ich weiß, wann ich damit starte. Und nicht, weil ich es muss. Bei mir ist es gerade Neugier. Du kennst es schon. Du hast die Erfahrung. Und ich möchte wissen, ob ich anders hören kann, wenn ich faste. Ich möchte wissen, ob die Begegnung anders ist, wenn ich faste. Ich möchte wissen, ob mein Herz sich neu anders oder von Gott anders verändern lässt, wenn ich faste. Und dann merke ich plötzlich, dass bei, selbst bei den Gebetsanliegen, dass es gar nicht immer um die Erfüllung geht. Dass Gott es nicht immer erfüllt. Ich kann um meine Gesundheit beten. Und wir haben so viele Heilungsgeschichten in der Bibel. Und trotzdem, was Hilfe ist, würde Luther sagen, wenn du gesund wärst, aber die ganze Welt verlieren würdest. Das heißt nicht, dass wir nicht um Gesundheit beten sollen, aber ich habe das Gefühl, in dem Zimmer Gottes stellt er die Frage, wofür willst du gesund sein? Wofür möchtest du dein neues Zimmer haben? Wofür möchtest du eine Gemeinde haben, in der es Kleingruppen gibt? Wofür möchtest du einen Flyer haben, der schön ist? Wofür möchtest du einen Grindelkaffee haben? Wofür möchtest du diesen Gottesdienst haben? Was ist, wenn dein Herzensanliegen erfüllt ist? Was ist dann? Was Hilfe ist, wenn dein Gebet erfüllt wird, aber du ganz viel anderes verlieren würdest? Und dann merke ich, dass bei dem Herzensanliegen Gottes sich eine neue Welt auftut. Und das ist die Welt des Huhns und des Adlers. Ich habe das Gefühl, ich bin oft ein Huhn. Wisst ihr, wie Hühner sind? Ich mache mich jetzt mal zum Huhn. Ja, mein Opa hat ganz viele davon gehabt. Das guckt runter, guckt auf die Probleme hin und her, ist fokussiert auf diese Sachen vielleicht, ja? Und in diesem Zimmer Gottes macht er uns zum Adler. Er zeigt uns, wie groß der Himmel ist, und der Adler, der weiß gar nicht, wohin er als erstes fliegen soll. Der sieht die Weite, die Größe dieser Welt und weiß nicht, wohin er als erstes soll. Das Herz fängt an, sich zu verändern. Der Mensch fängt an, sich zu verändern, nicht weil er muss, sondern weil, wenn zwei Herzen sich berühren, verändert es sich nicht nur bei Menschen, sondern auch da, wo Gott unser Herz berührt. Deswegen ist die Gebetswoche vielleicht für dich nur ein Anreiz, dein Zimmer zu finden, dein Herz Gott zu geben. Und es muss nicht in dieser Woche geschehen. Und wenn du fasten willst, dann mach das nicht, weil die anderen sehen sollen, wie du fastest und wie schlecht es dir geht und wie dünn du wirst und wie deine Reserven abgebaut werden. Sondern mach es, weil du sagst, Herr, das ist mir ein Herzensanliegen. Und wenn ich in deinem Zimmer bin, kann es ja sogar sein, dass wenn ich plötzlich von Sachen weniger nehme, dass du mir etwas anderes dafür gibst. Und was es ist, das soll dein Wille sein. Amen. Wir singen jetzt, nein, wir beten jetzt. Wir werden jetzt die Möglichkeit haben, das war jetzt meine Überleitung. Manche haben das starke Gefühl, nicht nur leise zu beten. Es nicht für sich zu behalten, sondern es zu teilen. Ihr Anliegen, jetzt hier zu beten. Dieser Raum, den haben wir jetzt. Wenn du sagst, ich habe ein Anliegen und ich möchte es laut formulieren, damit andere es mittragen können in der nächsten Woche und auch dafür beten können, dann könnt ihr jetzt nach vorne kommen und euer Gebet Gott vorbringen, damit sich Herzen berühren. Großer Gott, wir alle haben unser Herz voll. Und du kennst unser Herz. Wir legen es dir nicht einfach zu Füßen, sondern wir geben es dir, weil du es in deinen Händen halten möchtest, weil du uns in die Augen schauen möchtest und sehen möchtest von Auge zu Auge, von Herz zu Herz, wie sich das Innere bei uns anfühlt. Und obwohl du es weißt, macht es einen Unterschied, wenn wir uns in die Augen schauen, wenn wir uns treffen. Dort braucht es nicht viele Worte, es genügt die Begegnung. Und wir danken dir, dass du unser Herz füllst mit all dem, was wir wirklich brauchen. Frieden, Freiheit, Liebe, Gnade, all das willst du uns heute schon geben. Danke dafür. Amen. Wir alle, die wir gerade stehen, mit unserem Herzen vor Gott, sind seine geliebten Kinder. Und Gott, dein Vater, möchte dich segnen. Der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr wende sich dir freundlich zu und sei dir gnädig. Der Herr sei dir besonders nah und gebe dir seinen Frieden. Amen.